Vom Ballett habe ich etwas sehr gut gelernt, was wir hier in der Company nutzen. Und das ist immer vom Ende her denken.
The Portfolio People.
Aber Moment mal, wir sind hier doch in einem Finanzpodcast. Warum also diese Ouvertüre? Ganz einfach. Mein heutiger Gast hat genau diesen Sprung gewagt. Von der Bühne an die Börse. Eduardo Moyo Cunha war einst Balletttänzer an europäischen Bühnen, wirbelte als blauer Vogel in Dornröschen über die Bretter. Doch dann wagte er einen Karrierewechsel, der kaum ungewöhnlicher sein könnte. Er stürzte sich in die Welt der Finanzen. Heute managt er mit seinem Blackpoint Evolution Fund ein Vermögen von 250 Millionen Euro. Ich wollte von ihm wissen, wie gelingt so ein Sprung? Und was kann man vom Ballett für das Fondsmanagement lernen? Über Disziplin, über Kreativität und die Kunst der Performance. Ich freue mich auf erhellende Einsichten eines Grenzgängers zwischen zwei faszinierenden Welten. Klassik trifft auf Kapitalmarkt. Bleiben Sie dran. Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Edu, wir kennen uns schon länger persönlich, deshalb duzen wir uns in diesem Gespräch. Ich hatte schon sehr viele Gesprächspartner in der Branche mit sehr unterschiedlichen Lebensläufen. Neulich etwa jemanden, der hat Ananas auf Hawaii getradet, bevor er in die Fondsbranche kam. Du hast einen völlig anderen Background. Du warst in Brasilien Balletttänzer. Erzähl doch mal, wie war deine Reise von den Bühnen Lateinamerikas zur eigenen Fondsboutique in Frankfurt?
To make a long story short, aber zunächst einmal freue ich mich, dass wir uns duzen, Christoph, weil wenn du aus Brasilien kommst, ja, bist du nicht zunächst, das ist ja lange her, aber du bist ja nicht so gewöhnt, dass man unter so jüngere Leute so sehr formell miteinander umgeht. Insofern freue ich mich über immer, wenn ich mich hier in Deutschland mit Leuten duzen kann, so wie bei dir. Also der Weg ist, also Ballett, Kunst. Ich habe zwei Sachen in Brasilien hauptsächlich gemacht. Ich habe Jura studiert und mit 22 mein Staatsexamen gemacht. Aber ich hatte schon natürlich früher angefangen, habe auch Ballett gemacht, ja, neben anderen Dingen auch, Sport und was weiß ich alles. Ballett habe ich angefangen durch Liebe zur Musik. Hat mich diese Bewegungen und alles auch sehr interessiert. Das war letztendlich der Grund, wieso ich nach Europa kam. Ich kam nach Europa, weil ich nach dem Jurastudium wusste, ich will nicht Anwalt sein. Ich will auch nicht Richter sein oder Staatsanwalt. Ich will ja auf der Bühne. Dann war für mich logisch, eher nach Europa zu kommen, weil ich wusste, hier ist das Niveau, die ich gerne hätte und wo ich mich weiterentwickeln wollte im Ballett, hier vorhanden. Und so kam ich hier vor 35 Jahren, meine ich, und habe vorgetanzt und angefangen meine Karriere hier im städtischen Bühnen Nürnberg. Ja, wo ich, meine allererste Vorstellung war Nussknacker. Ja, dann habe ich andere Stationen gehabt, bin nach Norden, nach Lübeck als Solistin zum Theater, dann nach Saarland, Saarländisches Staatstheater und dann vorher war ich dann 5 Jahre in eine große Oper, also Oper Leipzig. Das war ein sehr erfolgreiches Ballett. Ja, also wir haben sehr viel Erfolg dort gehabt. Und am Ende der Karriere, 2, 3 Jahre bevor ich aufgehört habe, habe ich angefangen als Hobby mit Aktien und Optionsscheinen zu spielen.
Wann war das?
Das war im 98 ungefähr.
Also kurz vor Platzen der Dotcom-Blase.
Der Dotcom-Blase lief noch sehr munter weiter bis 2000, 2001, 2000. Und ich habe diese Zeit ehrlich gesagt genossen. Ich war einer der allerersten Kunden in Deutschland von den neu gegründeten damals Consors Broker und habe dann als Balletttänzer jeden Tag gehandelt, und zwar per Fax. Später gab es ein, was Consors Applet genannt hatte, wo man das online was machen konnte. Und diese Entwicklung, die ich als Hobby angefangen habe, wie damals Ballett, hat mich irgendwann mal hingeführt in die Finanzbranche. Ja, also ich habe gedacht, ich höre auf, früher zu tanzen, damit ich noch die Kurve bekommen kann in eine zweite Karriere. Dann habe ich Praktikum gemacht bei Vermögensverwaltern. Dann habe ich eine eigene Fondsvermittlungsfirma gegründet. Diese Firma ist dann eingegangen in eine Fondsplattform, eine der ersten in Deutschland damals. Und dort habe ich dann als Produktmanager gearbeitet und später im Vertrieb. Und irgendwann mal bin ich da gelandet, wo es mir gefiel, das heißt auf der Produktseite. So ist der Weg ungefähr gewesen. Also es ist natürlich eine sehr lange Zeit.
Bevor du Blackpoint gegründet hast, da kommen wir gleich drauf, warst du auch bei Eib und Wallwitz, hast das Geschäft dort sehr hoch skaliert von 25, 30 Millionen auf mehr als 1,5 Milliarden. Dann kam ein unerwartetes Ende. Wie war denn die Phase damals für dich? Es ist ja nicht so, dass du Blackpoint von langer Hand geplant hast.
Ja, genau. Die Eib und Wallwitz war etwas, was ich machen durfte von null, mehr oder weniger von null auf. Und ich hatte schon vor Eib und Wallwitz schon, eine erfolgreiche Zeit gehabt im Fondsvertrieb und Business Development. Es ist, wie du sagst, es gab ein unerwartetes Ende dieser Erfolgsgeschichte bei Eib und Wallwitz, was nicht nur mich, aber auch, glaube ich, viele andere Menschen überrascht hat. Und das war für mich natürlich erstmal ein Schock. Und ich musste mich erstmal sammeln. Ich sage heute, Blackpoint ist entstanden aus diesem unerwartetes Ende, weil direkt als das passierte, hatte ich diese Verbindungen mit meinen Gründungspartnern, die relativ schnell dazu geführt haben, dass wir, in die Planung gehen. Aber es war nicht etwas, was wir alle über mehrere Jahre schon geplant hätten oder was auch immer, sondern mehr oder weniger wurde ich beauftragt, eine Planung relativ schnell zu erstellen, eine bestimmte Business-Idee zu entwickeln. Ja? Weil du weißt ja, wenn man sowas macht in Asset Management heute in Deutschland, das ist nicht wie in den 90er Jahren, wo es nur 20 Firmen sowas angeboten haben. Heute sind es 250. Man braucht natürlich eine gewisse Authentizität, Spezialisierung und etc. Und so fing Blackpoint an.
Ihr habt den Blackpoint Evolution Fund. Erzähl doch mal ein bisschen zur Philosophie. Was wollt ihr anders machen als die Mitbewerber, die du eben angesprochen hast?
Ja, der Blackpoint Evolution Fund ist unser One and Only. Unser Vorbild ist eine Firma in England, die gegründet wurde von Terry Smith. Fundsmith heißt die Firma. Die Idee ist, dass wir eine bestimmte Spezialisierung fokussieren für das Management mehr oder weniger von ein einziges Portfolio. Wir machen umgekehrt als die meisten Asset Management Firmen, die, ich sag mal so, ein Fondsmanager oder ein Portfolio-Manager haben, die dann 10, 20 Portfolios managen. Wir machen den umgekehrten Weg. Also wir werden immer unser Fondsmanagement weiterentwickeln, aber alle arbeiten für dieses eine Portfolio, ja, der Evolution Fund. Und diese Evolution Fund, also es ist so, wenn man eine neue Firma startet, muss man erstmal sicherstellen, dass man Ankerinvestoren schon vorher hat. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Strategie ausgearbeitet innerhalb unserer Spezialisierungen, die für die Ankerinvestoren, die diesen Weg mit uns gehen wollten, gut passen könnte. Ja, und zugleich auch andere Anlegern anziehen würde. Weil das ist ja die Idee von BlackPoint, dass wir natürlich wachsen. Dafür brauchen wir nicht nur die Ankerinvestoren, sondern neue Investoren. Und der Evolution Fund ist letztendlich die liquide Vermögensverwaltung der Familien, die als Ankerinvestoren für uns am Anfang fungiert haben. So ist dieses Konzept entstanden. Es ist ein vermögensverwaltendes Portfolio, die eine bestimmte Investmentphilosophie, eine bestimmte DNA hat, mit einem Prozess arbeitet, aber letztendlich eine Risikorendite-Struktur hat, die sich nicht ändert. Ja? Das ist ein verlässliches Portfolio, Baustein, wenn jemand eine ausgewogene Strategie, ich sag mal so ähnlich wie so eine 60-40-Strategie sucht.
Wie viele Assets hat der Fonds mittlerweile?
Wir haben fast 250 Millionen aktuell. Wir haben, seitdem wir angefangen haben, etwa 45 Millionen Euro frisches Geld gewinnen können. Was für uns am Anfang schwierig war, auch diese Zeit, es war nicht nur die Schwierigkeit, die Firma zu gründen, die Lizenzen bei BaFin, Bundesbank zu beantragen, zu bekommen. All das war eine Riesenarbeit. Aber natürlich, wir haben das alles gestartet am Ende 21, Anfang 22, wo die Märkte, Aktien- und Rentenmärkte, nur einen Weg gemacht haben bis 23, und zwar nach unten. Und das hat natürlich der Anfang für uns schwierig gemacht. Ja. Und das ist, aber dennoch konnten wir Kunden gewinnen und neuen Partnern. Die Performance läuft sehr gut seit Mitte 22. Da hatten wir das Portfolio, die ein bisschen zu dynamisch aufgestellt war, umstellen müssen. Und seitdem läuft es sehr gut. Und deswegen war trotz eines schwierigen Anfangs, haben wir heute Grund zur Freude und sind motiviert, dass diese Idee BlackPoint gut funktionieren wird.
Ihr arbeitet ja benchmarkfrei. Es ist ja eigentlich ein recht simples oder simpel zu erklärendes Produkt. Ihr macht keine Währungshedges, soweit ich weiß, pipapo. Eine der größeren Positionen sind Cat Bonds. Das zumindest ist jetzt nicht so alltäglich. Erklär doch da mal die Hintergründe.
Ja, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Unser Versprechen ist, wir haben ein Balance-Portfolio, also ausgewogen. Wir machen keine Market Timing. Wir investieren nur, wir beteiligen uns nur an Companies oder wir kaufen Emissionen von allein, nur von Investments, die wir verstehen können. Wir können alles erklären, was wir tun. Wir arbeiten fundamental, also nicht aus dem Bauch heraus, sondern wir haben einen sehr definierten Prozess, Analysenprozess. Wir haben die notwendigen Tools und sind sehr akribisch. Und unser Motto lautet, Strategie schlägt Timing. Das größte Risikomanagement bei BlackPoint ist, dass wir langfristige Investoren sind. Und das ist, man hat einen ganz anderen Blick auf bestimmte Investmentthemen. Als Beispiel, bevor wir zu Cat Bonds kommen, kann ich dir nennen, die Art und Weise der Investoren, die mit uns arbeiten, ticken ähnlich wie wir. Beispielsweise 22, wenn wir eine Anleihe im Portfolio haben, diese Anleihe läuft in 2 Jahren ab, also hat noch 2 Jahre Duration und bringt 6% PA. Der Kurs der Anleihe ist aber 30% gefallen. Was macht man? Also wir machen in dem Fall natürlich vorausgesetzt mit der Company oder mit dem Staat ist nichts passiert. Wir machen da nichts. Ja, wir halten diese Anleihen und wissen, in 2 Jahren bekommen wir PA, die restliche 6% per annum. Und dafür braucht man eine gewisse Philosophie, ja. Und nicht nur sagen, jedes Jahr will ich ein positives Rendite, ja. Cat Bonds gehört bei uns zwar zum Anleihenanteil, der aktuell bei 43% liegt. Von diesen 43% sind 3,5% Cat Bonds. Das ist ein Portfolio mit ca. 100 Emissionen. Allerdings gehören Cat Bonds eher bei uns in dem Bereich weniger korrelierte Anlageideen. Wir haben die Situation, dass wir uns nicht zu 100% nur auf Aktien und Anleihen verlassen können, sondern es ist manchmal notwendig, einige Bausteine im Portfolio zu haben, die weniger korrelieren. Und Cat Bonds gehören definitiv dazu, aber wir haben auch Gold, wir haben auch ESG-konforme Commodities, also Rohstoffe. Wir haben sogar CO2-Emissionszertifikaten. Das ist alles so in ganz kleiner Menge, aber hilft uns im gesamten Risikorenditeprofil des Portfolios.
Evolution steckt im Fondsnamen. Da schwingt auch mit, sich immer weiter zu verbessern. Das kennst du ja auch wahrscheinlich auch noch aus deinen Tagen am Ballett, wo man einfach sehr oft üben musste, sich immer weiter verbessern. Was heißt das denn gelebt bei euch? Wie verbessert ihr euch immer weiter, sowohl im Team als auch die Performance?
Ja, genau. Also das ist eine Sache, die mir nicht fremd ist. Das wird sogar in unserem Logo dokumentiert. Diese zwei Ringe, die aneinander gebunden sind, das ist eine Fibonacci-Zahlenfolge. So wurde das designt und ohne ein Ende. Die sind offen am Ende, weil soll ja Langlebigkeit symbolisieren. Evolution bedeutet, dass wir versuchen praktisch innerhalb des Fonds, aber auch innerhalb der Company ist für uns wichtig, dass man sich immer wieder anpassen muss an verschiedene Situationen. Das ist, man sagt, der Charles Darwin hat das eigentlich nie gesagt, aber das steht überall als sein Zitat, das sind nicht die Stärksten, die überleben, sondern die Anpassungsfähigsten. Und das ist ein wenig unsere Philosophie, was das angeht. Vom Ballett habe ich etwas sehr gut gelernt, was wir hier in der Company nutzen. Und das ist immer vom Ende her denken. Bei einem Balletttraining hat man erstmal 30 Minuten an eine Stange. Trainiert man, macht sich warm, verschiedene Übungen. Und dann geht man in die Mitte und man fängt langsam mit einem Adagio. Und am Ende, ganz am Ende des Trainings, gibt es etwas, was wir große Sprünge nennen. Ja, das sind so eine Sequenz, die man länger dauert, mit alles möglich, was in diesem Training von Anfang an gemacht wird. Und wenn ich weiß, am Ende, wenn der Lehrer, Ballettmeister weiß am Ende, wie der große Sprung aussehen soll, fängt er schon bei dem allerersten Übung an der Stange, uns vorzubereiten für diesen großen Sprung. Stück für Stück. Und dieses vom Ende her denken, das ist enorm wichtig. Das ist für uns auch in Asset Management wichtig. Was sind unsere Ziele? Wie wollen wir die erreichen? Für die Company, wo wollen wir sein? Mit wem wollen wir arbeiten? Wer passt zu uns? Wer nicht? Und wenn man das klar im Kopf hat, ja, dann tut man auch Detailarbeit schon am Beginn mit der Perspektive, für am Ende diese Ziele auch zu erreichen. Und man wird auch wenig überrascht, ja, im Laufe der Zeit.
Dafür braucht man auch viel Disziplin, Durchhaltevermögen, dass man auch bei deiner Sache bleibt, die man vorhat. Ist das auch was du vom Ballett fürs Asset Management gelernt hast?
Ja, es ist, mein Lieblingsbeispiel jetzt ist, wir haben bei uns die Portfolio-Manager, die natürlich, man könnte denken, es ist ein einfaches Leben, man kauft so und so viele Aktien, so und so viele Anleihen und so weiter. Wenn wir zum Beispiel schauen, wie allein die letzten Jahre waren, ja, ich versuche nur so diese Gemüt der Portfolio Manager oder eine Asset Management Company zu illustrieren. Wir hatten in 2020 etwas, was unsere Eltern nicht erlebt haben, das war eine Pandemie, ja, eine Covid-Situation, wo viele von uns sich gefragt hat, oh Gott, wie geht es weiter? Ja, das war schon mittendrin ziemlich düster. Am Ende des Jahres war natürlich auch für die Kapitalmärkte alles okay. Aber erstmal ein Riesenschock, eine Riesenumstellung. Wir haben die Folgen bis heute. Und dann haben wir eine gute, sehr gute, eine der besten Jahren der Geschichte in den amerikanischen Aktienmärkten 2021. Also praktisch fantastisch. Und von 2020 sind wir in einer der vier schlechtesten Jahren der letzten 70 Jahren gelandet. 22. Also du merkst, Gefühl 2020, Covid, alles. Und dann 21, alles euphorisch. 22, alles ganz schlimm. Und dann wieder 23, ein Jahr, der sehr volatil war. Er war am Ende super, war auch einer der besten Jahre der Geschichte, zum Beispiel der S&P 500. Aber ich versuche nur zu erklären, das Thema Disziplin, ja, wie wichtig das ist. Wenn in diese Gefühlslage oder Gemenge sich selbst nicht im Griff hat, ja, ist es sehr einfach, Fehler zu machen. Und das ist der Grund, wieso es wichtig ist, einen Kompass zu haben und dran zu halten. Und Disziplin gehört unbedingt dazu. Also das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen Investmentmanagern, die eine lange Erfahrung schon haben, und anderen, die vielleicht am Anfang der Karriere sind.
Gehen wir nochmal zurück auf deine Tage im Ballett, als du in Nürnberg, in Lübeck, in Leipzig getanzt hast. Was war denn deine Lieblingsrolle?
Das ist eine gute Frage.
Oder hattest du eine?
Ich hatte zwei Rollen, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Der eine war, ich habe beide Rollen in einem Stück gespielt, ein klassisches Stück, die heißt La Fille Malgardée, die schlecht behütete Tochter. Da gibt es einen Bauer, das ist so ein Frauentyp, und da gibt es ein Bauermädchen und da gibt es ein Junge, das ist so ein Idiot. Mhm. Ja, aber der hat Geld. Und die ganze Stück spielt sich darum, dass der Vater des Mädchens will, dass sie mit diesem Idiot heiratet, weil er Geld hat. Und im Rücken tanzt immer der Frauenheld mit ihr, ohne dass dieser Idiot immer merkt und so weiter. Und ich habe beide Rollen gespielt, aber der Rolle der von Alain, der Idiot, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das bringt die Menschen wirklich zu lachen. Und der andere Rolle, die mir sehr gefallen hat, und das ist der anstrengendste Rolle, die ich in meinem Leben hatte, das ist eine Rolle, die man in circa 1,5 Minuten spielt.
Okay.
Aber in 1,5 Minuten bist du 1 Minute in der Luft. Die Rolle ist der blaue Vogel in Dornhöschen, dritter Akt. Und der blaue Vogel tanzt diese 1,5 Minuten, 1 Minute davon in die Luft. Und das ist so anstrengend, und so erfüllend, wenn man das hinbekommt, das kann ich kaum beschreiben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ein sehr schönes Bild, wo ich das spiele mit Federn und alles, komplett in Blau. Ne? Und das ist diese Rolle, wo man, wenn man rausgeht in die Kulisse, stehen die Ankleider, die eine begleiten im Theater, so wie beim Fußballer, die Leute, die im Trikot aufbereiten, die Ankleiden stehen mit einem Eimer in der Kulisse, weil wenn du rausgehst, musst du mehr oder weniger dich übergeben vor Anstrengung.
Ach, krass.
Ja.
Ich schließe mal daraus, du bist auch ein sehr kreativer Mensch. Wie fühlt sich das für dich an in einem Umfeld, das aus Zahlen und Benchmarks am Ende besteht? Vermisst du irgendwie noch diese Kreativität
von damals? Ja, das ist eine gute Frage. Ich baue ein wenig meine eigene Welt innerhalb dieser vermeintlich langweiligen Thematik. Für mich als kreativer Mensch, ich fühle mich immer am wohlsten, wenn ich etwas vom Null anfange. Ja, ich habe einen Kopf, der frei ist und man kann from scratch alles vom Feinsten überlegen, wie es sein soll. Und dafür braucht man diese Kreativität, dafür muss man andere Ideen entwickeln, als, ich sage mal so, in der normale. Ich kann vielleicht ein Beispiel illustrieren. Als ich in Dänemark gearbeitet habe für eine dänische Fondsgesellschaft, wir hatten Büros in Luxemburg und in Frankfurt, und ich hatte einen wunderbaren Chef, der war damals vor Spanvest, war CEO der Nordea. Und eines Tages bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich habe eine fantastische Idee, was wir für unsere Kunden machen können. Er sagt, ja, schieß los. Ich sagte, wir schicken keine Weihnachtsgeschenke mehr, weil sie bekommen die Weihnachtsgeschenke von allen. Ich sagte, ja, was willst du dann machen? Ich sagte, ja, wir schicken unsere Kunden, unsere liebe Kunden, wir erfreuen sie, ja, wir beglücken sie mit einem Geschenk am Ende des Sommers. Und zwar ein Film. Ein Film, der die Sehnsucht nach dem Sommer wieder praktisch bei denen diese Inspiration wieder bringt. Und dann sagt er, ja, was für Filme? Ich habe ja, der erste, den ich schicken würde, ist das hier. Da habe ich ihm diese damals ein CD gezeigt. Und auf dem Cover stand Romy Schneider, halbnackt, auf Alain Delon, noch nackter. Der Film war La Piscine, französischer Film, fantastisch, sehr sinnlich. Er hat mich angeschaut und sagte, sag mal, bist du von alle guten Geister verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass wir so einen Film an einen Banker bei was weiß ich wo schicken und so weiter? Wie werden die Leute reagieren? Unser Ruf ist am Ende. Ich sagte, nein, nein, im Gegenteil. Also wir werden einen super guten Ruf. Ich konnte mühsam ihn überzeugen, diese Aktion zu machen. Und nachdem wir dann das gemacht haben, und diese Datei habe ich bis heute, der hat ungefähr 15 Seiten, da sind Texten von E-Mails von Kunden, die diese Filme bekommen haben, höchst euphorisch und glücklich darüber. Das heißt, das ist so etwas, also unter normalen Umständen würde man sehr viel Angst von solchen Maßnahmen haben oder auf eine andere Idee kommen, aber es war schon, ich komme schon manchmal auf Ideen, die eben innerhalb dieser Welt vielleicht nicht so gewöhnlich sind, und das hilft, ja, das ist etwas, was in meine Laufbahn immer geholfen hat. Der zweite Film war übrigens während der Finanzkrise Felix Krull, der
Hochstapler,
genau. Also, so auf solche Sachen komme ich manchmal, und wir versuchen in unserem Fondsmanagement auch natürlich ein bisschen, sag mal so, ganz anderes zu arbeiten, zu denken als so eine Index oder sowas. Ja, das ist, wir fühlen uns als Investoren, die sich tatsächlich an Firmen beteiligen, ja. Und das auch lang halten und solche Sachen.
Dinge anders machen, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Wenn du morgen etwas in der Finanzbranche ändern könntest, Edu, was wäre das?
Was mich immer an unsere Branche ein wenig gestört hat, weil ich glaube, dass das hindert, die Branche sich weiterzuentwickeln. Weil natürlich Themen wie Digitalisierung, solche Sachen, das liebe ich, ja. Und das ist aber, da bin ich überhaupt keine Zweifel, dass die Branche sich da immer wieder neu erfinden wird und so weiter. Aber es gibt ein Thema, das mich immer gestört hat, und das ist insbesondere in Deutschland auch nicht ganz geklärt. Ich nenne das Quersubventionierung. Die Branche, also wie Finanzdienstleister, egal ob Asset Manager oder manchmal Banken, Vermittler, Leute, die mit Finanzen zu tun haben, wie sie vergütet werden, ist nicht immer so eins zu eins zu das, was sie leisten. Zum Beispiel wir als Asset Manager, wir sagen, das ist hier unsere Leistung, diese Fonds zu managen, und das kostet X. Und das ist die einzige Einnahmequelle von BlackPoint. Es gibt keine andere, wir haben keine Provision, gar nichts. Ja? es wäre nicht schlecht, wenn die Branche, also wenn ein, zum Beispiel, wenn eine Bank ein Depot zur Verfügung stellt, Transaktionskosten verlangt, wenn das realistischer wäre an das, was es tatsächlich kostet und sich nicht quersubventionieren ließe von Provisionen, von Produkten, Anbieter und so weiter. Weil das führt dazu, dass am Ende man nicht wirklich weiß, wofür man etwas zahlt. Ja? Und das hat mich schon immer beschäftigt. Und ich finde, es wäre super viel besser für alle, wenn man sagt, okay, für meine Beratung kostet so und so viel, für mein Produkt, die ich manage, kostet so und so viel, für das Depot, die du bei mir eröffnest, kostet so und so viel. Und dann können auch Wettbewerbe entstehen und so weiter. Und ja, das wäre etwas, was ich, wo ich denke, das wäre eine bessere Richtung in Zukunft, weil wir werden sowieso immer transparenter und es ist dann leichter, glaube ich, für alle zu sagen, ja, für das, was ich für dich tue, verlange ich so und so viel, und damit die Qualität auch gut ist. Für alles anderes verlange ich gar nichts, das musst du dann woanders kaufen. Ja, also weiß ich, ob das für dich verständlich ist.
Ich glaube, mehr Transparenz ist immer eine gute Sache.
Ja.
Insofern danke für deine Eindrücke, auch für deine offenen Einblicke, Edu, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Christoph.